Hi, ich bin Pascal. Ich bin Mediator aus der Schweiz. Das ist der französisch- und deutschsprachige Podcast Perspektive de Médiation. Wir haben spannende Gäste, berichten über Neuigkeiten und diskutieren verschiedene Themen und Ansätze der Mediation und Konfliktbearbeitung. Es würde uns sehr helfen, wenn du diesen Kanal abonnieren und unsere Video liken könntest. Vielen Dank dafür. Los geht's. Hallo Gernot.
Hallo Pascal.
Wir sind hier beim Podcast Perspektive de Médiation und heute haben wir eine Sendung mit Professor Gernot Barth. Du bist akademisch und hauptsächlich praktisch in der Mediation tätig seit über 20 Jahren. Du bist auch Ausbilder in ganz Deutschland, vor allem in der Wirtschaftsmediation und leitest ICOME, also das Institut für Kommunikation und Mediation und auch Steinbeis Mediation. Und ich glaube ganz wichtig auch, du bist Herausgeber von Die Mediation, die Fachzeitschrift. Und also es freut mich sehr, heute mit dir diskutieren zu können. Und das Thema ist auch spannend. So, warum und wieso Mediation in der heutigen Gesellschaft? So ein bisschen, kann man sagen, so ein bisschen ein Abriss, so ein Einstieg, so ein Argumentarium für die Mediation.
Ja, kann man so sagen, dass man mal sieht, wie sich das so entwickelt hat und warum das heute einen ziemlich großen Markt mittlerweile abdeckt.
Ja, bei euch auch dann in Deutschland nämlich, also in der Schweiz, wobei ich sehe da schon, wenn man das den Rüstigraben in der Schweiz, ne, den französischsprachigen Teil und den deutschsprachigen Teil, ne, der Rüstigraben ist die kulturelle Grenze, die dann mit der Sprachgrenze zusammenfällt. Und in der französischsprachigen Schweiz haben wir ziemlich gute und viel Entwicklung im Sinne der Mediation. Da gibt es jetzt kantonale Mediationsgesetze und also es entwickelt sich sehr spannend. In der Deutschschweiz läuft da ziemlich wenig. Wie ist das bei euch in Deutschland?
Also es gibt auf der einen Seite in breiten Kreisen eine Klage darüber, dass es keine Konflikte gibt, also für die Mediation oder dass Aufträge fehlen. Meine Wahrnehmung ist, wie geht man eigentlich ran, um Fälle zu bekommen? Die Gesellschaft steckt in allen Bereichen voller Konflikte und die Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen und Familien, die warten eigentlich darauf, dass sie in irgendeiner Weise abgeholt werden, damit sie, sagen wir in Anführungsstrichen, ein friedlicheres Leben miteinander führen können. Und also wir sind ja in sehr vielen Bereichen tätig, also Wirtschaftsmediation, also in Unternehmen und in der Familie, und wir machen auch sehr viele Bürgerbeteiligungsprojekte, also im infrastrukturellen Wandel dieser Gesellschaft. Und auch dort sind so viele Felder, wo man mediativ tätig sein kann. Man muss nur auf die Menschen zugehen.
Ja, und ich glaube auch, dass der Staat das eigentlich auch fördern kann und auch soll. Eben wie gesagt, es gibt jetzt hier bei uns in einigen Kantonen in der Westschweiz Mediationsgesetze, die dann auch entsprechend das fördern in der Kommunikation, teilweise auch finanziell. Und es gibt dann Statistiken und so weiter. Das hilft natürlich schon, ne, um das zu promoten. Ja, genau, viele Konflikte in der Gesellschaft. Man hat das Gefühl, irgendwie mehr und mehr. Kannst du vielleicht noch sagen, ob du glaubst, es ist nur ein Gefühl, ob das wirklich so ist? Also die Welt wird immer komplizierter, ne, mit Digitalisierung und viele Elemente. Ich habe schon das Gefühl, das Leben ist irgendwie komplizierter geworden. Aber wann glaubst du, seit wann ist das so? Kann man das irgendwie eingrenzen, wann das begonnen hat?
Erstmal in verschiedener Hinsicht ist es anstrengender geworden. Also es wird viel mehr verlangt an kommunikativen Fähigkeiten und an der Fähigkeit, andere Menschen wahrzunehmen. Also die Menschen neben mir sozusagen, sei es Arbeitskollegen oder seien es auch in der Familie oder im öffentlichen Bereich. Und ich würde mal so weit zurückgehen, die moderne Mediation, die also versucht, ergebnisoffen ein Verfahren zu beenden, die ist so entstanden, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, mit den gesellschaftlichen Veränderungen, und zwar mit dem großen Individualisierungsschub, der dort stattgefunden hat. Das heißt, dort brechen faktisch gemeinschaftliche Bindungen auf. Also sie werden immer schwächer. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, was so eine gewisse Entstrukturierung bedeutet. Also meine Anekdote dazu ist immer die, um das bildhaft zu erklären. Wenn im Jahre 1967, sagen wir mal fiktiv, ein Vater zu seinem 14-jährigen Sohn sagt, bring mal den Mülleimer runter, dann hat mit hoher Wahrscheinlichkeit der 14-jährige Sohn im Jahre 1967 den Mülleimer genommen und ihn zur Mülltonne gebracht.
Vielleicht sogar den Vater noch gesiezt, ne?
Und vielleicht sogar so etwas noch. Und jetzt passiert aber über die Jahre passiert etwas. Ich springe einfach mal ins Jahr 2000, um das deutlich zu machen. Wenn im Jahr 2000 der Vater zu seinem 14-jährigen Sohn sagt, bring mal den Mülleimer runter. Also der würde auf jeden Fall bitte sagen, bring mal bitte den Mülleimer runter. Und trotzdem würde sofort eine Verhandlungssituation entstehen. Der Sohn würde nicht in die Küche gehen und den Mülleimer nehmen, sondern der würde eher sagen, du, ich hab jetzt einen Termin, ich bin jetzt verabredet, ich schaffe das jetzt nicht. Oder er würde sagen, habe ich doch gestern erst gemacht, der ist doch noch gar nicht voll. Oder er würde sagen, das könnte jetzt mal meine Schwester machen, die war schon so, hat das schon lange nicht gemacht. Wieso ich schon wieder? Und dann müsste der Vater, also 1967 hat er gegebenenfalls entgegnet, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, machst du, was ich sage. Diese Entgegnungen, die sind, glaube ich, weitestgehend verschwunden.
Also in den 80ern habe ich das auch noch gehört von meinen Eltern, ja.
Ja, aber das ist so nur noch singulär, glaube ich, dass das passiert. Also, und da kann man sehen, wir haben also eine Veränderung, wo man viel mehr miteinander verhandelt. Also das kann man noch darin sehen, dass, also ich sag's mal so, eine Abnahme der Verbindlichkeit gesellschaftlicher Werte und Normen passiert einfach. Eine viel immer stärkere Autonomisierung. Und wenn ich diese Autonomisierung habe, sozusagen, dann muss ich andauernd verhandeln. Und man kann das wohl am besten so in der Wirtschaft beobachten. Also gehen wir mal bis heute, dass es Menschen gibt, die haben am Tag 5 Meetings. Die kommen gar nicht, die klagen darüber, dass sie gar nicht mehr arbeiten können, weil um 8 treffen sich sie dort, um 10 dort und um 13 Uhr dort. Und es wird fortwährend verhandelt. Wenn wir jetzt mal zurückgucken auf die Zeit vor diesem Zerbrechen, sage ich mal, von bestimmten Strukturen oder Abnahme von Verbindlichkeit, dann haben wir stärkere Hierarchien und in diesen Hierarchien sagt man oben, was getan wird und mal ganz grob gesagt, ob es denen darunter passt oder nicht, sie machen es. So, und das ist einfach aufgebrochen. Und darin sehe ich also diesen großen kulturellen Wandel, der da stattfindet, dass wir viel mehr dialogisieren und verhandeln müssen in allen Bereichen. Und das ist natürlich so die Basis, um Konflikte zu generieren, weil wenn man viel miteinander redet, dann gibt es also auch die Chance größer, dass Missverständnisse entstehen. Und Missverständnis ist der Beginn einer möglichen Eskalation. So würde ich es versuchen zu beschreiben.
Ja, das ist sehr spannend. Also das sind dann quasi so die sozialen Strukturen, die wegbrechen, ne? Auch Hierarchien und Familie und Gemeinschaften und so weiter. Jeder ist viel mehr individuell und macht, wie er denkt, wie er will. Und und dann parallel dazu würde ich auch sagen, halt die Gesellschaft von der Komplexität her. Ne? Es gibt einfach irgendwie mehr Interaktion, mehr gegenseitige Abhängigkeiten. Das kommt dann auch hinzu. Das sind so wie fast zwei Trends. Ne? Einer ist so die Struktur, wie die Menschen und Gruppen und Familien zusammen funktionieren. Und das andere ist die Gesellschaft, sei das die Wirtschaft, die Politik, wie auch immer, ist alles extrem verzahnt und von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt. Und da, ja, so die Gewissheiten brechen weg, ne? Man weiß gar nicht mehr, wenn ich A mache, früher kam da B raus, heute kommt irgendwas raus.
Ja, dazu kommt ja nochmal diese ganze, die Globalisierungsprozesse und die Europäisierungsprozesse. Das
Ja.
heißt, auch wieder kleine Strukturen zerbrechen unter dem Druck von Globalisierung und Europäisierung. Dann gilt nicht mehr, was im kleinen Rahmen des Nationalstaates galt, sondern guckt, die Europäisierung zerstört wieder bestimmte Strukturen. Und
Na.
dadurch entsteht insbesondere in der Wirtschaft aber ein großer Druck, so auf großer Handlungsdruck. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, dass wir seit Jahrzehnten eine wachsende Migrationsbewegung in der Welt haben durch Globalisierung, nochmal. Die zerstören ja auch nochmal, die sind nicht in den Strukturen, wie sie waren oder wie sie sind, sozialisiert. Die Menschen müssen sich da irgendwo reinfinden, neu orientieren, und dann entsteht auch dort wieder etwas Neues. Und das ist, denke ich, insgesamt ziemlich anstrengend. Und wenn man jetzt in die Familie guckt, was wir seit den 70er Jahren für vielfältige Formen von Familie haben, da ist nicht mehr einfach so Mann, Vater, Frau, Mutter, und dann gibt's ein Kind und die haben alle so zu sein, sondern da haben wir ganz viele Aushandlungsprozesse, wie man denn jetzt so etwas strukturiert. Und das ist auch vergleichsweise ziemlich individuell, wie Menschen zusammenleben. Das war vorher etwas klarer, um es mal einfach zu sagen.
Und wenn wir uns da erlauben, ein bisschen zu spekulieren, glaubst du, die Menschen werden sich da zurückbesinnen auf, sage ich mal in Anführungszeichen, die gute alte Zeit, oder wird sich da eher so das so weitergehen und dann eigentlich die, ja, das würde eigentlich heißen, die Leute würden sich dann irgendwie isolieren und schützen und eigentlich, ja, dann würde es eigentlich immer weiter in die Richtung gehen.
Da wäre meine Hypothese, dass wir, also da sind wir vielleicht schon ein Stückchen bei der Mediation, dass man erstens, dass Menschen, ich spreche mir jetzt nur über Zentraleuropa, um da nicht, wir können nicht die ganze Welt versuchen zu erklären, dass wir hier lernen müssen, besser miteinander umzugehen, ohne dass es also weniger verbindliche Regelungen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Mediationsausbildung schaue, da kommen mittlerweile, wenn ich das so überschlage, habe ja schon tausende Mediatoren ausgebildet, dann würde ich sagen, 2 von 10 wollen Mediator werden. Die anderen, die wollen lernen, mit sich selbst und mit anderen besser umzugehen. Ich bezeichne das so gerne als ein Sozialisationsdefizit, das wir hier haben, durch die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft schlechthin, ne? Wir haben über hunderte Jahre gelernt, dass der rechnende Verstand unsere Entscheidungen dominiert und nicht das Verstehen von anderen. Sondern wenn da Emotionen oder Widerstände kommen, dann wird gerechnet und dann wird das gemacht. Das wäre so der Trend, ne? Die rechnende Gesellschaft. Und jetzt merken wir müssen aber auch miteinander umgehen lernen. Und das wäre dann, also einander verstehen und sich selbst verstehen. Ich glaube, da haben wir ich rede mal gern ein bisschen historisch, über viele, viele Jahrzehnte ein Defizit in der Selbstwahrnehmung. Und deshalb haben wir ja nicht von, wir haben nicht von ungefähr so viele, die Zunahme von Burnouts oder wie man das auch immer nennt, weil man sich nicht mehr in der schnellen Gesellschaft wahrnimmt, weil man unfähig ist, das wahrzunehmen, wie es einem gerade geht. So, und auf die Bremse zu treten und sagen, das ist jetzt für mich nicht der richtige Weg.
Das heißt auch, wir müssten eigentlich, damit das aufgeht, also ich sehe das genauso wie du, ne? Aber damit das aufgeht, müssen ja die Leute kommunikationsfähiger werden, was ich jetzt nicht unbedingt, beobachte. Also man hat ja das Gefühl, eben die Leute schotten sich ab, isolieren sich und eigentlich, dass die Kommunikationsfähigkeit nicht unbedingt zunimmt, dann, ja, dann laufen wir da auf einen Impasse zu, ne?
Das würde ich wieder nochmal anders interpretieren. Ob die Kommunikationsfähigkeit abnimmt, das würde ich nicht so beschreiben. Ich würde eher beschreiben, dass die Gesellschaft Europa, Zentraleuropa, Deutschland, eskaliert. Das heißt, die Menschen sind also in vielen Bereichen mittlerweile in einem eskalierten Zustand. Das resultiert einfach aus Konflikten. Und wenn du in den eskalierten Zustand kommst, und jetzt wäre die Frage, wie löst man den? Aber ich würde erstmal im eskalierten Zustand herrschen Missverständnisse vor. Also da kannst du deine Fähigkeit haben, wie du willst. Wenn durch Prozesse du, also es gibt ja diese, also für die Nichtkundigen gibt es so eine Eskalationsstufenskala, die gängige, so eine neunstufige Stufe 9, gemeinsam in den Untergang. Und wenn man ab Stufe 5 können wir einander nicht mehr verstehen, auch wenn wir es wollen. Und daraus entsteht dann Cancel Culture und dann redet man mit bestimmten Menschen nicht mehr. Und das würde ich nicht der Fähigkeit zuschreiben, sondern dem Zustand
Eskalationsstufe.
der von Strukturen und von Individuen. Jetzt wäre die große Frage, wie man aus solch einem, wie man auch da herauskommt. Das können wir ja zum Schluss, da können wir zum Schluss vielleicht noch mal drauf gucken, weil bin
Ja.
ich nicht so ganz optimistisch.
Ja. Dieses Aufbrechen von Hierarchien, das ist so ein gesellschaftlicher Trend, ne, seit einer Weile jetzt. Und wenn wir schauen, wie ist die Gesellschaft strukturiert, ein sehr wichtiger Faktor dabei ist ja das Gesetz, ne, Recht und Gesetz, das ja sehr hierarchisch ist, ne, sich hierarchisch orientiert. Andererseits von der Haltung her, also da gibt es jemand, der richtet, ne? Sei das jetzt der Richter oder der Staat, und auch vom Institutionellen her, vom Prozess her, ist alles sehr, sehr hierarchisch. Ja, das ist quasi ein altes System für eine neue Gesellschaft. Und ja, wie siehst du das? Also ist da, ich will jetzt nicht sagen, braucht es das noch, das wäre ein bisschen weit gegriffen, aber inwiefern hat die Mediation da einen Beitrag zu leisten, für eine neue Gesellschaft, eine neue Form von Konfliktaustragung, weil sie eben viel besser auf diese neue Gesellschaft passt, noch habe ich das Gefühl, als dieses, sage ich jetzt mal, alte System, das, ja.
Naja, das eine wäre, wir haben einen seit langer Zeit gut aufgebauten Rechtsstaat, also mit Gerichten, und dort werden auch die Grundlagen des Zusammenlebens erstmal festgeschrieben. Aber daneben breitet sich etwas aus, dass viel mehr verhandelt wird zwischen Menschen, und zwar in allen Bereichen. Also in Deutschland gibt es auch Zahlen, dass die Zivilprozesse erheblichst zurückgegangen sind. Will jetzt nicht auf
Ah ja, okay.
die Ursache diskutieren, aber es ist erstmal ein
Die
Phänomen.
Feststellung, ja.
Ja, und das heißt, also in Deutschland ist es das so, dass man in der Berufsordnung bei den Anwälten geschrieben hat, dass Mediation auch anwaltliche Tätigkeit ist. Aber die Masse der Mediationsfälle findet jenseits der Gerichte statt und jenseits der juristischen Ebene. Und das finde ich viel faszinierender, dass man versucht, miteinander und mit Hilfe eines Dritten Probleme zu lösen und zu verhandeln. Und dass das Gericht erst der und die andere erst der allerletzte Weg ist.
Ja.
Ich kann das gut zeigen, weil wir viele Bürgerbeteiligungsverfahren in Infrastrukturprojekten machen. Da gibt es ja in Deutschland so ein, das nennt sich dann frühe Bürgerbeteiligung. Also wenn die ersten Ideen entstehen, dann gehen wir schon mit dem Vorhabenträger auf die Bürgerinnen und Bürger zu, also in die Kommunen, und zu den Bürgermeistern, zu den Landräten und informieren auch insgesamt die Bürger, was da alles kommen soll. Dann gibt es eine große Aufregung, weil wenn irgendwas gebaut wird, ist völlig normal. Aber dann geht es einfach in Verhandlungen miteinander darüber, ob und wie etwas kommt. Und wir haben auch schon große Projekte abgeschlossen ohne eine Klage, was früher, also früher vor Jahren, auch heute auch noch oft, normal war. Es ist alles eine
Also
gute
da fließt dann die Klage
Kombination.
auch, fließt die Klage dann auch in den Mediationsprozess ein und wird bestenfalls zurückgezogen oder läuft das parallel und
Ja, das läuft dann am Ende. Also wenn dann wird geklagt, der Beschluss, also ein Planfeststellungsverfahren, so etwas, weil man damit nicht einverstanden ist. Und ich denke, wir brauchen ganz viel, wenn wir demokratische Gesellschaften sind und sein wollen, dann müssen wir viel gemeinsam aushandeln. Also in den Regionen, in den Kommunen. Demokratische Gesellschaften brauchen einfach etwas mehr Zeit, um bestimmte Beschlüsse und Projekte umzusetzen. Das ist anders als in hierarchischen Gesellschaften. Deshalb ist ja zum Beispiel China auch so schnell. Wenn die erstmal eine Idee haben, was sie machen wollen, dann setzen die das ein. Da werden eben in einem Jahr riesige Eisenbahnstrecken gebaut oder dann beschließen sie, Windräder zu bauen oder dann beschließen sie, Elektromobile zu bauen. Und dann geht das alles sehr schnell. Wir brauchen hier sehr viele Aushandlungsprozesse. Heißt aber wiederum, wir sind in vielen Bereichen einfach mal was kreativer. Aber wir sollten uns darauf besinnen, dass das unsere Lebensqualität ausmacht, dass wir miteinander reden und miteinander verhandeln.
Ja, Kreativität ist ein wichtiges Schlüsselwort für die Mediation, weil man in der Mediation eigentlich viel mehr Spielraum hat für Kreativität als jetzt in Gerichtsprozessen, weil halt ist alles vorgegeben, ne? Das Recht steht schwarz auf weiß und wird dann vielleicht ein bisschen interpretiert, aber sehr viel Raum für Kreativität gibt es ja da nicht. Wo siehst du da die Grenze? Man könnte so in einem sehr liberalen Verständnis sagen, ja, wenn zwei Individuen sich willentlich einverstanden erklären mit etwas, selbst wenn das Recht was anderes sagt, dann sollen die das machen. Ne? Also wenn das für beide stimmt und wie sagt man das, eine Entscheidung mit freiem Willen und mit Einbezug aller notwendigen Informationen und so weiter. Wo siehst du da, gibt es eine Grenze und wenn ja, wo siehst du die?
Ja, also ich habe da immer so einen Spruch dabei zu dieser Ergebnisoffenheit in Mediationsprozessen. Also für mich gilt, das Menschenwille ist sein Himmelreich. Und wenn Parteien etwas miteinander verhandeln, dann und das gut miteinander prüfen, dass es für sie gut wäre, dann mögen sie es auch tun. Was man wichtig ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, dass man bestimmtes Recht nicht verletzt, also insbesondere Kindeswohl oder das leibliche und psychische Wohl von Parteien sozusagen.
Schutz der Menschenwürde und so
Und
weiter.
ja. Wobei Menschenwürde schon wieder eine Geschichte ist. Da muss man gucken, was da strafrechtlich ein Problem ist. Da müsste man noch mal einen extra Podcast zumachen.
Ja, können wir einen Plan, ja. okay. Ja, also Mediation ist klar mehr als ein juristisches Instrument, ne, können wir, glaube ich, so
Ja.
festhalten. Ja, vielleicht, wie siehst du die Zukunft der Mediation? Also wir sehen jetzt die Entwicklung der Gesellschaft, wir sehen, Mediation entwickelt sich so eigentlich parallel zu diesem gesellschaftlichen Wandel, weil sie wahrscheinlich gut dazu passt, ne?
Ja.
Wie geht das weiter? Also ich denke da, was sind Trends, die du absehen kannst. Es gibt jetzt auch neue Technologien und so weiter. Was glaubst du, auf was sollen sich heutige Mediatoren vorbereiten für die nächsten, ich sage jetzt mal, was sollen wir sagen, 10 Jahre, 30 Jahre, sowas?
Nehmen wir die Mitte, 20 Jahre.
Okay, perfekt.
Ich denke, Sie sollten sich darauf vorbereiten, dass die Zahl der Fälle zunimmt, und zwar erheblich zunimmt. Das ist, ich habe jetzt keine empirische Untersuchung dazu. Ich sehe nur von unserem Institut aus, dass die Fälle wachsen, also die Zahl der Fälle wächst. Also darauf kann man sich gut vorbereiten. Man sollte vielleicht auch den Stil der Mediation zukünftig verändern, also wenn man den nicht schon hat, dass Medianten auch lernen, wie sie miteinander umgehen. Das ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Sondern man sagt, ja, jetzt lösen wir das Problem und das ist gut, sondern dass man schaut, dass sie ihren Umgang auch verbessern können, sozusagen. Das hängt natürlich vom Auftrag ab.
Du meinst jetzt innerhalb des Prozesses oder als Persönlichkeitsentwicklung längerfristig?
Erstmal innerhalb des Prozesses.
Okay.
Eine weitere Geschichte wäre ja jetzt die Digitalisierung. Ich denke, also einerseits trägt Digitalisierung zum Teil auch dazu bei, dass Konflikte eskalieren, weil die Informationsmenge riesig ist zu verschiedenen Prozessen in der Gesellschaft.
Genau, fällt mir dazu ein, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und heute weiß man alles. Ne?
Ja,
Gibt es ganz viel, das
ja.
mich heiß machen kann.
Ja, und dann eben kann man heiß machen und dann ist ja schon der Austausch, wer sieht welche großen Prozesse wie. Und dazu gehört, finde ich, dass wir heute in solchen Prozessen viel stärker erst über gesellschaftliche Probleme reden und dann auf die konkreten kommen, weil der Eskalationsgrad ist so ausgeprägt, dass man mit großen Prozessen unzufrieden ist. So, das wäre das eine. Und das andere wäre dann nochmal, wir können natürlich vieles davon nutzen. Ich sehe das mal als Beispiel. Ist ja heute eine Selbstverständlichkeit. Vor 15 Jahren hatten wir ein großes EU-Projekt, grenzüberschreitende Mediation und Online-Tools. Das hat im Jahre 2010, 11 eigentlich keinen Menschen interessiert. Aber wir hatten mit Italien und Polen ein gutes Projekt. Und dann kam
Weshalb nicht, sorry, weshalb nicht interessiert, weil grenzüberschreitend oder weil Technologie?
grenzüberschreitend. Ja.
Okay.
Also da war ja die Idee, die EU hat eine neue Richtlinie herausgegeben und nach der Richtlinie sollten alle EU-Staaten prüfen, ob sie ADR-Verfahren, also außergerichtliche Verfahren, bei grenzüberschreitenden Konflikten anwenden können, ob
Okay.
das Recht so ausgestaltet ist. Und in dem Zusammenhang haben wir dann ein Projekt vorgeschlagen, dass man online solche Konflikte löst. Das hat dann aber die nächsten Jahre wir haben noch Bücher geschrieben und hat aber die nächsten Jahre keinen Menschen interessiert. Also wenn
Ja,
wir mal
heute
eine
schon.
Fortbildung gemacht haben, dann saßen da drei drin. Also die haben wir
Okay.
bloß alle paar Jahre gemacht. Also heute niemand. Und dann kam Corona. Und
Ja.
auf einmal wird das eine Selbstverständlichkeit von einem Tag zum anderen. Und
Ne.
ich finde, so man sollte mal darüber nachdenken und mal notieren, was Corona alles Positives in der Entwicklung der Gesellschaft gebracht hat. Also die Pandemie hat ja sehr stark zur Digitalisierung beigetragen. Seitdem sitzen wir hier, also hier so vor dem Bildschirm, das wäre vor 10 Jahren oder 6, 7 Jahren unvorstellbar
Schwierig ist, ja.
gewesen. Und das ist jetzt selbstverständlich, auch dass man Mediationen online macht. Und das wird, denke ich, wesentlich zunehmen, weil alles immer schneller geht und dann die Dynamik nimmt einfach zu und dann können nicht mehr alle an einem Ort immer präsent sein. Und dadurch muss man das jetzt auch entsprechend nutzen und seine Fähigkeiten dabei ausbilden. Darauf müssen sich, denke ich, alle Mediatoren einstellen, dass sie so etwas können. Vielleicht in verschiedener Hinsicht ist es auch ein Generationenproblem, ob man das machen will oder nicht. Manche sagen, nein, ich mache nur Präsenz. Also ich bin auch der Meinung, dass Präsenz in der Regel besser funktioniert, weil es tiefer geht.
Ja.
Aber wir müssen ja die Instrumente nutzen, die
Ja.
der Gesellschaft angepasst sind, also die in die Gesellschaft passen. Und dazu gehört das eben auch. So, also
Ja,
das.
es sind ja eigentlich, also ich bin auch einverstanden, dass Präsenz prinzipiell immer besser ist, aber es würde dann einfach viele Situationen geben, viele Mediationen oder teilweise, heißt ja auch nicht, dass immer alles online sein muss, aber ein Teil der Mediation. Aber es gibt dann einfach halt viele, ja, Gespräche, die dann halt gar nicht stattfinden würden, ne, wenn es das nicht
Ja.
gäbe. Und dann ist natürlich immer noch besser online als gar nicht, ne, bedeutend besser.
Ja. Eine andere Geschichte wäre auch nochmal, was die KI was, in der Mediation bringen kann. Was sie Stand heute nicht bringen kann, sind so irgendwie Lösungen zu generieren. So, also die Lösung, aber Ideen kann man generieren. Und ich finde, ganz praktisch hilft es auch, wenn verschiedene Sprachen angesiedelt sind bei den Medianten, dass man das ja dann so wunderbar einstellen kann, als würde jemand, sag ich mal, Suaheli als Muttersprache sprechen, und dann bewegt sich auch der Mund entsprechend, dass man so,
Genau.
das finde ich schon faszinierend, oder Französisch.
Ja, das ist noch schwierig. Ja, also ich experimentiere da ziemlich viel. Also so mit dem Mund sich richtig bewegen und so. Also wenn wir von Avatar sprechen, das ist wirklich noch schwierig, damit das irgendwie einigermaßen gut aussieht. Aber so Lösungen vorschlagen, glaube ich schon. Also die KI kann schon Lösungen vorschlagen. Ob die dann, wie gut die sind, ob die den Parteien passen. Meine Theorie ist halt, dass es da, ich glaube, es einige Dinge gibt schon, aber dass es ein Teil von spezifischen Situationen über KI laufen wird und es halt so ein bisschen Testing ist, ne? Also vor allem, das ist ja dann je nachdem, wie das aufgegleist ist und so, aber das kannst du ja theoretisch, wenn es auf die Masse geht, kannst du ja sowas anbieten für, ich sage jetzt irgendwas, ne, 50 Euro. Und dann spuckt der Algorithmus eine Lösung aus. Wenn dir die passt, ja super, ne? Wenn sie dir nicht passt, dann gehst du zum richtigen Mediator oder vor Gericht oder was auch immer. Und da, glaube ich, gibt es ziemlich viel Spielraum, ne? So als Test, als Vorstufe, allenfalls abschließend, wenn es dann passt. Aber man hat ja dann meistens nicht, also natürlich Datenschutz und so sind viele wichtige Dinge, aber sonst haben wir eigentlich nichts zu verlieren, ne?
Ja, eben, also wir müssen einfach. Grundsätzlich meine ich, es gibt viel zu viele Bedenken. Also in Deutschland und vielleicht auch die EU, in der EU gibt es viel zu viele Bedenkenträger, wenn eine neue Technologie
Ja.
entwickelt wird. Und ich fand, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ich hatte mal ein Interview im Handelsblatt mit dem Jack Ma gelesen, der Alibaba, dem Alibaba gehört. Und der hat mal den Unterschied zwischen den Deutschen, nehmen wir mal die Schweizer ein Stückchen mit dazu und die Österreicher.
Naja.
Der meinte, der kulturelle Unterschied ist der, dass die Chinesen, die entwickeln eine neue Idee und dann setzen sie die um. Und in der Umsetzung schauen sie, was daran nicht funktioniert, und dann verändern sie dies.
So ein bisschen amerikanisch auch, ne?
Ja, und
Trial and Error und
die Deutschen, meinte er, die entwickeln eine Idee, und dann prüfen sie erstmal jahrelang die Risiken, die damit verbunden sind, wenn man diese Idee umsetzt. Und erst wenn sie alles geprüft haben, dann fangen sie an mit dem Umsetzen. Ich fand diese kulturelle Differenz faszinierend, sonst.
Da kannst du die Schweiz gut dazu nehmen,
Ja. So. Diese Bedenkenträgerkultur, die wir haben. Ja.
ja. Ja, das sehen wir das, ne, so generell mit den kulturellen Unterschieden. Ich denke, es ist nicht das eine besser als das andere, sondern halt situationsbedingt, ne? Also je nachdem, wenn du was jetzt mit gewissem Gefahrenpotenzial machst, dann ist wahrscheinlich so die deutsche und Schweizer Methode gut, ne, dass man da sicher ist, bevor man was irgendwie an die Leute lässt, ne? Und wenn es jetzt weniger gefahrenträchtig ist und man da, ja, dann ist eigentlich ganz gut mal testen und dann, ja, korrigieren, was nicht läuft. Man spart halt Zeit und Geld und, ne.
Das ist gerade so die Digitalisierungsebene, finde ich. Wir sollten viel mehr sozusagen marschieren, und wenn es irgendwie Verstöße gibt, ethische oder wie auch, was auch immer, Ja, da muss man, dann kann man sofort reagieren.
Ja.
Aber das bestimmte Sachen nicht zu machen, weil da ein Risiko drin stecken würde. Ich nehme mal jetzt das Ethische als Beispiel, ne? Ja, dann treten alle auf die Bremse und sagen, nein, nein, machen wir lieber nicht.
Naja, aber das
Ja.
ist lustig, was du sagst. Also ich war jetzt, also ich bin geboren 78, also ich bin so in den 80ern groß geworden und da war schon eher noch so die alte Zeit, würde ich sagen. Also wo eher die Hierarchien noch klar waren und so weiter. Das ging dann langsam weg, aber so, ich bin eher noch so aufgewachsen, auch ländlich und so weiter. Und ich war jetzt dieses Wochenende zum ersten Mal in einem Hackathon, wo es darum geht, so Technologieideen zu entwickeln. Und das ist eine
Ja.
ganz andere Welt. Also da kommt jeder hin, wer der will. Jeder kann so ein Projekt vorschlagen. Die Leute gehen dahin, wo es ihnen Spaß macht. Dann kreiert man so einfach eine Gruppe und dann, ja, dann arbeitet man zusammen und dann gibt's was, gibt's nichts. Ja, so eine ganz andere Arbeitskultur eigentlich. Ist ganz, ja, eigentlich ganz spannend, ne? Also für viele Dinge passt das ganz gut, ja.
Ja, geht vieles ganz schnell. Also wir haben jetzt eine Ab 1. Mai haben wir jetzt bei unserer Zeitschrift, wir haben für die Mediation so eine App, wo alle Zeitschriften drin sind. Und jetzt haben wir eine KI, eingebaut. Jetzt gebe ich einfach irgendein Thema rein und dann komme ich einen Artikel aus 15 mal 4, so also aus 60, 70 Zeitschriften,
Ah, wow,
die das zusammenfasst, das Thema gebe ich ein, wie viele
ja.
Seiten, bekomme ich alles, was da drin steht. Das
Ah. Ah, die sucht nicht den entsprechenden Artikel raus, sondern die macht aus allen Artikeln eine Zusammenfassung. Ah, das ist ja
Ja,
super, ja. Okay, spannend.
das finde ich toll.
Ja.
Und das Ganze kann man jetzt ja, also sowas kann man ja auch in der Mediation machen, ne? Also das, was da alles, so ein Protokoll, das würde dann die KI mal schreiben, wo man sonst vielleicht lange dran sitzt, aber dann hat man es einfach. Es ist nicht nur, also einerseits der bloße Ausdruck, den kann man ja auch haben. Wer hat was wann gesagt, kann man für sich haben. Und das andere könnte man nochmal zusammenfassen.
Ja. Ja, also zusammenfassend, Zukunft der Mediation, sagst du, die Mediatoren, Mediatorinnen sollten sich auf mehr und mehr Fälle einstellen, was ja gut ist. Und ja, auch die neuen Möglichkeiten, neuen Technologien, sich da nicht verwehren, sondern da quasi das ja, mal sich dran setzen, ne?
Ja.
Ja.
Dann hätte ich noch was, bevor du die nächste Frage stellst. Ich finde ja, das große Problem ist die eskalierte Gesellschaft, in der wir sind. Also wir haben eine Diagnose. Also bewegen uns so zwischen 5 und 7. So, nochmal 9 gemeinsam in den Untergang. Und wir brauchen in diesen Prozessen viel mehr Akzeptanz für Dritte, die nicht nur moderieren in Prozessen, sondern die in Prozessen auch mediieren. Das heißt, die in öffentlichen Prozessen auch versuchen, Verbindungen und Verstehen herzustellen. Und wir brauchen Prozesse, die Blasen sozusagen zueinander führen, und das auch wieder medierend. Und da haben wir noch ganz viel Luft nach oben, und man muss es sich getrauen. Also so grundsätzlich.
Neues Wagen, ne?
Ja, was Neues wagen. Also bei uns ist das so, wir reden einfach mit jedem. Es gibt keine Bürgerin, keinen Bürger, den wir ausschließen, weil wir sagen, der denkt so. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und wir haben solche Prozesse, wo jemand, die hat sich hier beworben bei uns und war sehr erfahren, aber als die gehört hat, dass wir dann bei den Bürgerbeteiligungsprozessen auch mit, sag ich mal, AfD-Mitgliedern reden oder mit Reichsbürgern, sagt sie, nein, das kann sie nicht. Und das finde ich auf einer gewissen Ebene sehr bedenklich,
Schwierig, ja. Ja,
sehr
auf
schwierig.
alle Fälle, ja. Ja, auf
Weil,
alle Fälle.
ja.
Ja, Gernot, wir haben bei den 70er Jahren begonnen, jetzt sind wir bei der KI. Wie kriegen wir den Bogen geschlossen?
Naja, wir sehen ganz deutlich, wenn man die Zukunft anguckt, dass wir immer stärkere Individualisierung haben werden, und dass wir Verbindungen herstellen müssen zwischen zwischen Menschen. Und dazu gehört auch nochmal dieser Bereich Migrationsbewegungen, ob man nur die Grenzen zumachen kann oder nicht. Letztlich, das ist, finde ich jetzt mal in dem Kontext zweitrangig, sondern es sind Menschen mit verschiedensten kulturellen Hintergründen da und wir brauchen Prozesse, die Verbindungen herstellen, dass sie alle sich wiederfinden in einem demokratischen Gemeinwesen. So. Das ist für mich ein ganz klar mediativer Prozess, den man nicht ohne diese Fähigkeiten gestalten kann.
Ja, der Weg ist das Ziel. Das passt, glaube ich, sehr gut auf die Mediation. Ja. Ja, gut. Danke, Gernot. Wir haben ja noch andere Sendungen vorgesehen. Die kommen dann nach und nach. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du noch was zu teilen? Du hast, glaube ich, einen Kongress, der irgendwann bald schon stattfindet.
Oh ja, das wäre noch eine, alle die es hören. Wir machen seit 11 Jahren in Leipzig immer die Leipziger Mediationstage.
Ja.
Also finden jeden Tag 4 Workshops statt und viele Menschen, so in der Regel so 200, kommen hier und findet immer einen regen Austausch. Und ich kann mal noch das Datum sagen. Das wäre der 23. bis 25. Juni. In
Okay.
Leipzig. Und Leipzig ist eine wunderschöne Stadt. Also sehr, sie gehört zu den lebenswertesten nach verschiedenen Befragungen in Europa, in Europa, zu den lebenswertesten.
Ah,
Schönste
danke.
ist wohl Wien. Schönste ist Wien, aber die lebenswert, also zu den lebenswertesten.
Ja, Wien ist super. In Wien war ich ein paar Monate, ja, wirklich super. Aber dann fehlt mir Leipzig noch. Muss ich ja fast kommen zu den Tagen. Ne?
Dann komm doch mal.
Ich überlege mir
Also
das heute.
wenn du kommen möchtest, du darfst kostenfrei daran teilnehmen.
Oh, das ist aber nett.
Ja, die Christel kommt auch.
Ah, super, ja. Okay, super. Ja, dann überlege ich mir das gut. Vielen Dank. Ja, gut,
Ja.
Gernot. Dann bis bald schon. Gute Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch. War sehr spannend.
Gut, Dankeschön. Ich danke auch. Waren
Alles klar.
schöne Gespräche.
Tschüss, danke.
Dann tschüss, Pascal.
Um nichts zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniert den Kanal und teilt unseren Podcast. Danke.